Wir präsentieren die dritte Staffel. Sechsmal Tschechien, ein Podcast, sechs Folgen, sechs Themen. Wie tickt das Land? Wie gestaltet sich die Parteienlandschaft in Tschechien? Warum bekommt die Arbeitsmigration eine immer größere Bedeutung? Was sind die Pläne für den Atomausbau? Und wie steht es um die Gesundheitsversorgung in Tschechien? Wir bieten einen Einblick in die aktuellen politischen Debatten, ab dem 23. April überall da, wo es Podcasts gibt. Ein Podcast der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und von Radio Prag International.
Auch in Tschechien gab es so etwas wie die Baseballschlägerjahre. In ganz ähnlicher Weise wie in Ostdeutschland war Rechtsextremismus nach der Wende von 1989 hierzulande ein starkes Phänomen, das mit tödlichen Gewalttaten einherging. Und obwohl im Extremismusbericht des Innenministeriums heute die Rede davon ist, dass die rechtsextremistische Szene atomisiert sei und keine Gefahr darstelle, sind Minderheiten und fremdenfeindliche Äußerungen nicht aus dem öffentlichen Leben verschwunden. Im Gegenteil, sie haben sich auf andere Ebenen verlagert. Welche Einflüsse aus dem Ausland spielten bei der Entstehung rechtsextremistischer Strukturen in Tschechien in den 1990er Jahren eine Rolle? Was hatte der rassistische Brandanschlag von Vítkov 2009 für politische Folgen? Und ist die heutige Regierungspartei Freiheit und direkte Demokratie rechtsextrem? Dies sind Fragen für die zweite Folge der dritten Staffel von Sechsmal Tschechien, vorbereitet von Daniela Honigmann und Ivo Watzig. Eine ganz normale Straße in einem Altbau-Wohnviertel in Prag, unweit der Metrostation Hradčanská. Von außen weist wenig darauf hin, dass in einem der Häuser hier wichtige Unterstützungsarbeit geleistet wird. Hier hat nämlich die Hilfsorganisation In Justitia ihren Sitz und ihre Beratungsstelle. Die NGO hat sich 2009 gegründet, um auf das Problem der vorurteilsbedingten Gewalt aufmerksam zu machen. Zu ihren Aktivitäten gehört die Betreuung von Gewaltopfern. Die Beratungsstelle heißt Justina. Sie bietet ein Sorgentelefon an oder auch das persönliche Gespräch in den Einrichtungen in Prag und in Brünn. Ich stehe also vor der Anlaufstelle im Prager Stadtteil Davidze und bin verabredet mit Klara Kalibova, Gründerin und Leiterin von In Justitia. Wir sitzen in den Beratungsräumen von Justina mit Klara Kalibova. Wer kommt zu Ihnen hierher und worüber wird am meisten gesprochen?
Derzeit stammen die meisten Klienten aus der ukrainischen Community. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine kamen zwischen 300.000 und 500.000 Menschen nach Tschechien. Sie sind immer wieder Ziel vorurteilsbedingter Gewalt und das in der gesamten Bandbreite. Bei anderen Bevölkerungsgruppen ist das so nicht erkennbar. Antisemitismus zum Beispiel äußert sich in Tschechien durch verbale Angriffe oder Sachbeschädigung, Sprayeraktivitäten oder auch digitale Gewalt. Betroffen sind aber auch Roma. Sie bilden die größte ethnische Minderheit in Tschechien mit rund 300.000 Mitgliedern. Und bei LGBT-Personen handelt es sich häufig um Online-Angriffe, aber auch um tätliche Überfälle.
Sie sagen, dass auch viele Mitglieder der Roma-Minderheit zu Ihnen kommen, sich an Sie wenden. Sehen Sie da bei Angriffen gegen Roma eine Kontinuität in den letzten 10, 20, 30 Jahren oder gibt es neue Phänomene?
Viele denken, dass Roma das erste Ziel von Hassgewalt in Tschechien waren. Aber das stimmt nicht, denn das waren Vietnamesen. Sie kamen in die 1970er Jahren hierher, waren die sichtbarste Minderheit und damit das erste Ziel für vorurteilsgeleitete Angriffe von Seiten der extremen Rechten. In die 1990er Jahren wurden sie aber sehr bald durch die Roma abgelöst. Einerseits, weil diese die größere Minderheit sind. Andererseits reagierten die Angreifer damit auf die allgemeine Haltung der Tschechinnen und Tschechen zu den Roma, die weitgehend voreingenommen ist. Bis vor 4 Jahren waren Roma eben am häufigsten von Hassgewalt betroffen. Und nun hat sich das auf die Ukrainer verlagert. Das ist offensichtlich.
Rechtsextreme Tendenzen, also ein aggressiver Nationalismus und Intoleranz gegenüber Minderheiten, lassen sich in Tschechien bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren kleine Gruppierungen aktiv, die weiter dem Faschismus anhingen. Und zu Beginn der 1960er Jahre gab es den damaligen Berichten der Staatssicherheit zufolge die ersten jugendlichen Neonazis. Eine deutliche Weiterentwicklung habe es in der Tschechoslowakei aber dann erst in den 1980er Jahren gegeben, sagt Jan Charvard, Politologe an der Prager Karls-Universität.
In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre gab es zwar einige, aber sehr marginale Gruppierungen. Etwa ab 1985 ist ein Aufkommen von Subkulturen zu erkennen. Das wird dann ausschlaggebend für die 90er und die Zeit nach dem Jahr 2000. Aber noch war das eine kleine Angelegenheit. Man sagt, dass es Ende der 80er Jahre in Tschechien vielleicht 200, vielleicht 300 Menschen gegeben hat, die sich in der Punk-Subkultur bewegten. Davon bezeichneten sich rund 50 als Skinheads. Allerdings, in der Tschechoslowakei des Jahres 1988 ein Skinhead zu sein, war aus heutiger Sicht sehr kompliziert. Was das eigentlich bedeutet, auch ideologisch, das musste damals nicht immer klar sein.
Diese Subkultur aus Großbritannien bekam ihre Bezeichnung wegen der kahl geschorenen Köpfe ihrer Anhänger. Charakteristisch sind zudem Bomberjacken und Springerstiefel sowie eine Vorliebe für Oi-Musik. Zunächst waren Skinheads gar nicht rechts. Erst in den 1980er Jahren nahm ein Teil der Bewegung weltweit eine dezidiert rassistische bis neonazistische Haltung ein. In der Tschechoslowakei, in einer Zeit der geschlossenen Grenzen und ohne Internet, hat die kleine Gruppe Jugendlicher aus nur wenigen Informationen schöpfen können. Rassismus spielte indes schon damals eine Rolle. Es kam bereits zu Übergriffen auf Roma und Vietnamesen. Das wurde durch die politische und soziale Wende von 1989 noch verstärkt. Ein kategorischer Antikommunismus habe vor allem bei jungen Menschen den Drang hervorgerufen, das genaue Gegenteil zu unterstützen, nämlich den Nationalismus, sagt Jan Charvard. Und nun habe es auch mehr Informationen über die Skinhead-Bewegung gegeben. Vor allem durch die dazugehörige Musik habe diese Subkultur in Tschechien schnell ein Ausmaß angenommen, das niemand erwartet habe, betont der Politologe.
Die extreme Rechte im Übergang von den 80er zu den 90er Jahren ist eng verbunden mit der Band Orlik. Sie gründete sich schon vor 1989 und bekannte sich zur Skinhead-Bewegung. Sie hatte direkte Verbindungen nach Deutschland. Sänger Daniel Landa fuhr oft dorthin und kannte die deutsche Szene. Aber mindestens verbal distanzierte er sich von Ideen wie dem Nazismus. Er knüpfte vielmehr an einen tschechischen Nationalismus an und führte eine sehr spezifische und weltweit einmalige Variante ein. Das sogenannte Kelchnertum sollte die Skinheads an die hussitische Tradition heranführen.
Mit diesem Bezug auf die eigene Geschichte sei ein Antideutschtum betont worden, so Charvard. Die Skinhead-Bewegung ist demnach Anfang der 1990er Jahre für sehr viele junge Menschen in Tschechien ein alternativer Weg in die Politik gewesen. Denn er fand auf der Straße statt und es gab keine Ambitionen, in altmodischer Weise Parteien zu bilden. Dennoch fanden rechtsextremistische Strömungen auch Einzug ins Parlament. Združení pro republiku, Republikanská strana Československá, also die Vereinigung für die Republik, Tschechoslowakische Republikanische Partei, wurde 1990 von Miroslav Sladek gegründet. 1992 zog sie mit 6,5% ins Abgeordnetenhaus ein und konnte 1996 ihr Ergebnis noch auf 8% verbessern. Sladek habe zunächst gute Beziehungen zu den deutschen Republikanern und deren Vorsitzenden Franz Schönhuber gepflegt, schildert Miroslav Mareš, Professor für Politologie an der Masaryk-Universität in Brünn.
Damals angeblich nach Schönhubers Aussage, das ist Schlading das nie bestätigt. Also Schönhuber dann geschrieben hat, dass Schlading fragte ihn, ob Schönhuber als deutscher Republikaner können Geld nach Tschechien senden. Und Schönhuber hat gesagt, dass er zuerst müssen die Politik verhandeln und so und so. Damals hat Schlading wieder zu Hause. Startete Schladek sehr starke antideutsche Kampagne.
Dazu gehörte etwa eine diffamierende Rede gegen die deutsch-tschechische Erklärung von 1997. Von der Anklage wegen Volksverhetzung wurde Schladek aber freigesprochen. Die Gerichte mussten zu dieser Zeit außerdem zahlreiche Überfälle und auch Tötungsdelikte ahnden, die von Skinheads verübt wurden. Laut Harvard sind infolge von Aktivitäten der extremen Rechten seit 1990 bis heute in Tschechien mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten Morde und Todesfälle passierten in den frühen 1990er Jahren. Miroslav Mareš weist darauf hin, dass nicht alle dieser Morde von den Strafverfolgungsbehörden damals als rassistisch motiviert eingeordnet wurden. Der Wissenschaftler erinnert an einige konkrete Fälle.
Der erste Opfer des rassistischen Angriffs war ein Truckdriver aus Türkei. Und er wurde in Pilsen getötet, aber damals die Gruppe von Skinheads und Nazi-Punk dachte, dass dieser Mensch Roma ist. Also sie haben ihn als Roma getötet. Sie haben angeblich nie gewusst, dass es sich um einen Türken handelte. Ja, also das war schon im Sommer 1990. Ja, aber dann kam es zu mehreren tragischen Fällen. Ein sehr bekannter Fall ist aus Písek, aus einer mittelböhmischen, aus südböhmischen Stadt. Und dort wurde ein 17-jähriger Roma namens Tibor Daniel getötet von einer Skinhead-Gruppe. Später werden diese Leute für diese rassistische Angriff bestraft. Ja. Ähnlicher Fall kam es 1995 in Žďár nad Sázavou, in einem kleinen Stadt in böhmisch-tschechischen Gebirge, wurde ein Vater von Roma-Familie während einen Angriff der Skinheads-Gruppe an der Wohnung von diesen Roma getötet, vor den Augen der Familie.
Laut Mareš könne man diese Zeit mit den sogenannten Baseballschlägerjahren in Ostdeutschland vergleichen.
Kann man sagen, Unterschied ist in Charakter der Opfer, weil in Ostdeutschland das vorwiegend die Immigranten waren. In der Tschechoslowakei oder in der tschechischen Länder damals schon, das waren vorwiegend Roma, aber nicht nur, auch einzelne Immigranten attackiert wurden. Und wie schon gesagt, auch die Leute aus den linken Gegner von diesen Skinhead-Subkultur. In beiden Staaten, in beiden Regionen in Ostdeutschland, sowie in Böhmen, Mähren und Schlesien, waren die Skinheads, die haben auch sehr gute Kontakte zwischen diesen Szenen. Und wirklich diese Baseballschlägerjahren, die waren in vielen charakteristischen Merkmalen ähnlich.
Eine weitere Parallele ist, dass die gesellschaftliche Stimmung dem Ganzen zuträglich war. Lucie Fukova ist die Regierungsbeauftragte für die Roma-Minderheit in Tschechien und hat persönliche Erinnerungen an diese Zeit.
Bylo to velký zásah do romské komunity, protože tím,
es war ein massiver Einschlag in die Roma-Community, als die Rechtsextremisten in Erscheinung traten und es zu tagtäglichen Übergriffen kam. Es gab eine gesamtgesellschaftliche Tolerierung und ein Ignorieren dessen, dass etwas Eigenartiges vor sich ging. Dass Leute auf der Straße angeschrien oder mit Pflastersteinen beworfen wurden oder dass Extremisten marschierten und schreckliche Dinge skandierten. Die Menschen und auch die Politiker stellten sich dem nicht entgegen und verurteilten dies nicht. Es wurde eben still toleriert. Ich kann das nicht anders sagen.
Die Polizei habe angesichts der Gewaltwelle oft nicht gewusst, wie sie reagieren solle, wirft Jan Charvat ein. Er verweist auf Zeitzeugenberichte von ehemaligen Skinheads, nach denen die Beamten bei Überfällen an der Seite gestanden und die Täter sogar vor der Ankunft weiterer Kollegen gewarnt hätten.
Die Gewalt in dieser Phase fällt unter die Kategorie: Jetzt haben wir Freiheit, also dürfen wir alles. Im Jahr 1996 kam es dann zu zwei weiteren Morden und einer schweren Körperverletzung innerhalb kurzer Zeit, woraufhin die Regierung endlich reagierte. Sie deklarierte, dass es notwendig sei, rassistisch motivierte Straftaten als eine spezifische Angelegenheit zu verstehen. Dass es sich nicht nur um Prügeleien oder zufällige Tötungen handle, sondern dass dies einen weiterreichenden Charakter habe, auf den man eingehen müsse. So wurde das Innenministerium mit dieser Problematik betraut und seit 1997 gibt es den jährlichen Extremismusbericht heraus.
Bei der Abgeordnetenhauswahl 1998 kam die Republikanische Partei nicht mehr über 5%. Viele ihrer Wähler waren interessanterweise zu den Sozialdemokraten abgewandert. Auch die subkulturelle Skinhead-Szene Tschechiens ging geschwächt und gespalten ins neue Jahrtausend. Inzwischen hatten sich aktivistische Gruppierungen gebildet, wie etwa Bohemia Hammerskins, Vlastenecká Liga oder auch Národní odpor, nach dem Vorbild der autonomen Nationalisten in Deutschland. Die sichtbarste politische Vertretung war die Kleinpartei Dělnická strana, also Arbeiterpartei, die 2002 gegründet und 2010 durch die Dělnická strana sociální spravedlnosti, also Arbeiterpartei der sozialen Gerechtigkeit, ersetzt wurde. Bei den Parlamentswahlen war sie bedeutungslos, hatte jedoch einige wenige Vertreter in Gemeindeverwaltungen. Die Partei war vor allem durch die Organisierung einer ganzen Reihe von Demonstrationen überall in Tschechien aktiv, bei denen es oft zu Übergriffen auf die örtliche Roma-Community kam. Miroslav Mareš.
Zwischen Jahren 2008, möglicherweise bis 2013, auf vielen von diesen Demonstrationen nahmen auch die Leute aus Normalbevölkerung teil. Ja? Und diese Partei wurde mit diesem neonazistischen Spektrum verknüpft und die waren fähig, die Leute in bestimmten Regionen oder Städten, wo die interethnische Spannung herrschte, die wurden dort fähig, die Leute zu großen Demonstrationen mobilisiert. Ja, kann man sagen, dass so wie in vielen anderen Ländern, die neonazistische und neofaschistische Kräfte wurden relativ, kann man sagen, progressiv in Nutzung des Internets. Schon eine der ersten Webseiten in 99 Jahren wurden von Rechtsextremisten gemacht.
Parallel spitzte sich die Gewaltwelle durch Anhänger der autonomen Gruppierungen weiter zu, bis es in der Nacht vom 18. auf den 19. April 2009 zu einem Brandanschlag im schlesischen Vítkov kam. Den Termin hatten die Täter laut Gerichtsaussage mit Bezug auf den 120. Geburtstag von Adolf Hitler gewählt. 4 Neonazis warfen Molotow-Cocktails in das Wohnhaus einer Roma-Familie. Die 2-jährige Tochter Natalie erlitt lebensgefährliche Verbrennungen, weswegen sie sich heute noch Operationen unterziehen muss. Lucie Fukova sagt über diesen Anschlag.
Ich würde nicht sagen, dass er so etwas wie ein Höhepunkt war. Denn schon nach dem Jahr 2000 und durch den EU-Beitritt Tschechien 2004 hatte sich viel verändert. Aber dass er noch 2009 passierte, das hat nicht nur die Roma-Community, sondern die ganze Gesellschaft erschüttert. Es gab eine große Welle an Solidarität und die Politiker nahmen dazu Stellung. Der damalige Menschenrechtsminister Michal Kocáb besuchte die Familie und unterstützte Natalie. Viele weitere Persönlichkeiten, nicht nur der Mehrheitsgesellschaft, verurteilten den Anschlag. Das war ein Wendepunkt.
Drei der Täter wurden zu 22 Jahren, einer zu 20 Jahren Haft verurteilt. Solch hohe Strafen hatte es für rassistische Überfälle in Tschechien zuvor kaum gegeben. Nach dem Anschlag von Vítkov habe sich der Druck auf die hiesige extremistische Szene verstärkt, konstatiert Mareš. So sei es etwa zum Verbot der Arbeiterpartei gekommen.
Und das war auch ein Schock für viele tschechische, kann man sagen, Salonrassisten. Ja, weil auch für diese Leute war diese schwer verletzte 2-Jahres-Mädchen, kann man sagen, zu viel. Ja, also deshalb viele Leute haben diese offene, gewaltige neonazistische Szene klar abgelehnt. Trotzdem aber auch nach diesem Angriff sehen wir die Demonstrationen gegen Roma in der tschechischen Städten. Das müssen wir sagen.
Diese gingen noch bis 2013 weiter. Antiziganismus und Alltagsrassismus verschwanden aus der tschechischen Bevölkerung nicht wirklich. Aber die subkulturellen Strukturen hätten gebröckelt, schildert Jan Chávart.
Die Skinhead-Szene kämpfte damit, ob sie sich eher als Subkultur geben sollte, also Konzerte veranstalten und sich auf den Kleidungsstil konzentrieren, sowie eventuell noch auf so etwas wie Straßengewalt, oder ob sie sich eher als politische Bewegung geben sollte, in Richtung öffentlicher Aktivitäten, der Unterstützung einer Partei oder sogar der eigenen Umwandlung in eine Partei. Diese Spannung existiert dauerhaft in Subkulturen.
Dieser Richtungsstreit werde stark vom Verhalten und den Bedürfnissen der Zielgruppe beeinflusst, führt Chávart weiter aus. Und diese Debatte sei zuvor schon in Deutschland ausgetragen worden.
Die jungen Leute wollen Hip-Hop hören, sind vegan, wollen gegen das System kämpfen und Revolution machen, kümmern sich um Ökologie. Dies alles soll ihnen angeboten werden. Und darum begannen die Nationalisten, ein wenig die radikale Linke zu kopieren. Sie übernahmen deren Themen und das Aussehen, denn sie hatten das Gefühl, dass die Linke im Gegensatz zu ihnen selbst erfolgreich ist. Dies alles übertrug sich nun auf das tschechische Milieu. Und die Debatte führte dahin, dass die hiesigen autonomen Nationalisten sagten, sie würde die Subkultur überhaupt nicht mehr interessieren. Sie lehnten es ab, auf diese Art weiterzumachen. Dies zerstörte die Szene, denn es zeigte sich, dass die subkulturelle Ausrichtung genau der Aspekt war, der die Leute anlockt.
Eine neue Partei tauchte zu dieser Zeit in einem anderen Milieu auf, mit Úsvit Přímé demokracie, also Morgendämmerung der direkten Demokratie, kurz Úsvit, gründete der Unternehmer Tomio Okamura eine rechtsradikale populistische Bewegung, die bei den Wahlen 2013 sofort mit 6,7% und 14 Mandaten ins Parlament einzog. Sie hatte wesentlichen Anteil daran, dass sich der in Europa erstarkende Anti-Islamismus auch in Tschechien ausbreitete. Miroslav Marisch fasst zusammen.
Wir sehen wirklich eine neue Welle der anti-islamischen Strömungen seit Jahr 2014, 15, 16. Und was ist wichtig zu sagen, dass die Mitgliederbasis von diesen Gruppierungen, die kam nicht aus diesen, kann man sagen, traditionellen rechtsextremistischen Szene, aber diese Leute kamen von früheren, kann man sagen, konservativen Kreisen, auch aus Kreisen der dogmatischen Katholiker manchmal, aus der früher nicht engagierten Leute, die einfach xenophob wurden und so.
Und das, obwohl es in Tschechien kaum Menschen gibt, die sich zum Islam bekennen. Die muslimische Gemeinde in Prag etwa führt laut seriösen Schätzungen heute 10.000 bis 20.000 Personen an. Und auch im Rahmen der zunehmenden Fluchtbewegungen in die EU ab 2015 hat Tschechien bisher so gut wie keine Migranten aufgenommen. Dennoch entstanden Vereine wie Islam v České republice nechceme, also den Islam wollen wir in der Tschechischen Republik nicht, oder Blok proti Islamu, Blok gegen den Islam, an die Úsvit Anschluss suchte und die mehrere große Demonstrationen im Prager Stadtzentrum veranstalteten. Es lag nicht zuletzt an den inneren Streitigkeiten, dass diese Gruppierungen schnell wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwanden. Tomio Okamura jedoch gründete 2015 die Partei Svoboda a Přímá demokracie, also Freiheit und direkte Demokratie, mit dem Kürzel SPD. Und diese steht im Zentrum dessen, was heute an nationalistischen und fremdenfeindlichen Tendenzen in Tschechien zu registrieren ist. Jakub Bakule leitet beim Meinungsforschungsinstitut NMS die Abteilung Public, die Umfragen zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen macht. Er ordnet die tschechische SPD, die seit 2025 Teil der Regierungskoalition ist, im Parteienspektrum ein.
Die SPD würde ich eindeutig als radikale populistische Rechte klassifizieren. Die Partei weist alle typischen Elemente auf und ist klar populistisch. Außerdem gibt es gewisse autoritäre Tendenzen. Dies ist gut daran zu erkennen, dass Populismus und Autoritarismus für solche Parteien bei ihrer Gründung immer wichtig sind, weil sie eine charismatische Führungsperson haben und sie fühlen sich berufen, das Volk zu vertreten.
Auch nach mehr als 10 Jahren ihrer Existenz ist die SPD stark auf ihren Vorsitzenden Okamura ausgerichtet. Er hat als Parlamentsvorsitzender derzeit das dritthöchste politische Amt im Staat. Von der einst neonazistischen Variante hat sich der Rechtsradikalismus in Tschechien heute auf seine populistische Spielart verlagert. Dies liegt ganz im europäischen Trend. Neben der SPD hat sich die stärkste Partei ANO, ebenfalls eine typische populistische Bewegung, noch die nationalistische und dezidiert antimoderne Autofahrerpartei Motoriste Sobir ins Kabinett geholt. Spiegelt dies einen möglichen Rechtsruck bei der Wählerschaft wider? Bakule verweist auf die aktuellen Studien von NMS namens Politischer Kompass.
Ich ziehe daraus 2 Erkenntnisse. Erstens formiert die tschechische Wählerschaft keinen extremen Pol des Liberalismus und des rechten Spektrums. Solche Leute gibt es hier so gut wie nicht. Lange dachten wir, dass sie irgendwo sein müssten. Also haben wir im Fragebogen die Möglichkeit gegeben, selbst etwas hinzuzufügen. Es hat sich aber gezeigt, dass extreme Standpunkte heute nur auf Twitter bzw. X existieren, woanders nicht. Es gibt hierzulande aber ein Gegenstück, nämlich einen extremen Pol des Traditionalismus. Das bedeutet, dass die Menschen sehr verschlossen sind. Dazu gehören ein deutlicher Nationalismus, etwas Xenophobie sowie ein starkes Verständnis der Gesellschaft als einer einheitlichen Gruppe mit der Betonung auf eine Autorität.
Und aus dieser Wählerschaft könne eine Partei wie die tschechische SPD schöpfen, ergänzt der Empiriker. Tomio Okamura setzt auf eine aggressive Fremdenfeindlichkeit. Wegen einiger Wahlplakate, die mit rassistischen Stereotypen spielen, läuft gegen den Parteichef eine Anklage wegen Anstachelung zum Hass. Wegen Okamuras Abgeordnetenimmunität ruht das Gerichtsverfahren aber derzeit. Lucie Fukova beschreibt die Wirkung dieser Plakate.
Die Mehrheit der Roma fasst dies negativ auf und fragt sich, wo die Grenzen sind, ihre Minderheit zu präsentieren. Ähnliche Bilder nutzte auch schon Marian Jurečka für einige Plakate zur Sozialhilfe. Davon ist also keine Partei ausgenommen und solche Dinge tauchen seit langem immer wieder auf.
Marian Jurečka ist Christdemokrat und war bis 2025 Minister für Arbeit und Soziales. Die jetzigen Regierungsparteien SPD und Motoriste Sobir geben sich allerdings dezidiert antiliberal und latent demokratiefeindlich. Dies sind klare Parallelen etwa zur Alternative für Deutschland, AfD. Schon Usvit habe enge Kontakte zu dem in Tschechien geborenen AfD-Mitglied Petr Bistron gehabt, unterstreicht Politologe Maresch.
Diese Beziehungen zur deutschen Szene sind immer wichtig. Das ist auch wieder, was interessant ist, dass zum Beispiel viele von diesen tschechischen Nationalisten noch diese antideutschen Rhetorik nutzen. Andererseits sind auch die guten Beziehungen zwischen SPD und AfD in Deutschland. Doch diese gemeinsame, kann man sagen, Ablehnung der Migration und Islamismus und so weiter, dass diese Parteien verknüpft, dort spielt eine wichtige Rolle für in Beziehungen zwischen diesen Parteien und zwischen diesen Szenen auch Herr Bistron, der gute Kontakte zu beiden Seiten hat.
Die Arbeiterpartei wiederum hat zu Ende 2024 ihre Tätigkeit eingestellt. Dadurch sei die Tatsache bestätigt worden, dass rechtsextremistische politische Subjekte in Tschechien heute eine absolute Randerscheinung seien, heißt es im Extremismusbericht des Innenministeriums. Beispielhaft für die wenigen subkulturellen Strukturen wird eine Gruppe namens Nationaliste, also die Nationalisten, aufgeführt. Diese hat demnach einige Dutzend Mitglieder und organisiert vor allem Kulturveranstaltungen. Auf diese Aktivitäten weist auch Jan Charvat hin.
Wir haben in Tschechien immer noch Bands der Skinhead-Kultur, die rassistisch und eventuell auch neonazistisch sind. Aber erstens ist es ein Minimum. Und zweitens kommen zu den Konzerten, die 3 oder 4 Mal im Jahr veranstaltet werden, nur rund 150 Leute, von denen 50 auch noch aus dem Ausland sind. Die meisten Besucher fallen in die Altersgruppe 40 bis 50. Dies ist eine Art Safe Space für alternde und nicht mehr aktive Anhänger.
Junge Menschen spreche dies nicht an, betont Chawat. Diese würden sich heute vor allem im Online-Raum treffen, vor allem auf Chat-Plattformen wie dem Terrorgram-Netzwerk. Und auch Miroslav Maresch bestätigt.
Wir sehen zum Beispiel viel Hass auf sozialen Netzwerken. Andererseits sind nicht so viele Leute gegenwärtig auf den Straßen. Ja? Aber wir kennen um einen neonazistischen Szene in Tschechien sprechen, die zum Beispiel auch zu einzelnen Gruppierungen Fußball-Hooligans oder sogenannten Mixed Martial Art Clubs und Boxerclubs manchmal verknüpft ist. Dann sehen wir diese große Masse von Leuten, die keine feste Ideologie haben, aber zu viel Hass haben, ja, gegen Migranten, gegen Ukrainer, gegen politischen Opponenten. Und das sehe ich als sehr gefährlich.
Gerade diese Bevölkerungsgruppe sei leicht manipulierbar durch die Pro-Kreml-Szene, ergänzt Maresch. Und auf Desinformationskampagnen aus Russland macht auch Klara Kalibova von Injustitia aufmerksam. Durch solche würde eine sehr große Zahl an Menschen in Tschechien radikalisiert.
Viele Menschen verbinden rechtsradikale, rechtsextreme Gewalt, rassistische Gewalt mit Skinheads. Sind das wirklich heute noch die Täter?
V České republice to vlastně možná byla situace 90. let, kdy většinou.
Nein, in Tschechien war das vielleicht der Fall in den 1990er Jahren, als Skinheads einen Teil der Täter von vorurteilsbedingter Gewalt darstellten. Sie waren am sichtbarsten und verübten damals wahrscheinlich die heftigsten rassistischen Übergriffe. Heute sind die Täter Menschen wie wir alle, auch was den Bildungsgrad oder den Berufsstand angeht. Aber beim Gender-Kriterium sind es überwiegend Männer. Wir treffen zwar immer noch auf Ereignisse, bei denen die Ideologie eine Rolle spielt, aber das sind Einzelfälle.
Zu einem Opfer von Hassgewalt könne heutzutage im Prinzip jeder werden, ist Kalibova überzeugt.
Eine Zielgruppe, die gerade anwächst und bei der Übergriffe sichtbar werden, sind Frauen. Sie werden angegriffen, weil sie Frauen sind und weil sie nicht das Stereotyp erfüllen von der Rolle als Hüterin des Herdes, die sich um die Familie kümmert. Unsere Dienstleistungen nehmen derzeit also eine Reihe von Frauen mit einer gewissen Bedeutung wahr, seien es demokratische Politikerinnen, Journalistinnen oder Umweltaktivistinnen. Dies hängt mit den politischen Veränderungen nach den Wahlen im vergangenen Jahr zusammen.
Ob Frauen oder ukrainische Kriegsflüchtlinge, in der Beratungsstelle Justina muss laut Kalibova mehrmals im Jahr die Terminvergabe gestoppt werden, weil alle Kapazitäten erschöpft sind. Der zuletzt erschienene Extremismusbericht des Innenministeriums resümiert das Jahr 2024. Von insgesamt 159 hassbedingten Straftaten in Tschechien ist die Rede. Genauere Angaben gibt es nur insoweit, dass 33 Fälle einen antisemitischen und 17 Fälle einen antiziganischen Hintergrund hatten. Weiter waren 14 Fälle gegen LGBT+-Personen gerichtet und 71 Fälle gegen Ukrainer. Hinsichtlich von staatlichen Strategien zur Bekämpfung von Hasskriminalität verweist Lucie Fukova auf eine Regierungserklärung von 2024 des damaligen liberal-konservativen Kabinetts.
To, že česká vláda přijala definici antizikanismu a
die tschechische Regierung hat damals eine Definition von Antiziganismus durchgesetzt. Sie wurde vom Kabinett, von den Senatoren und von den Abgeordneten dreier Ausschüsse angenommen. Sie machte deutlich, dass es Antiziganismus gibt und dass er verurteilt wird. Demnach soll alles dafür getan werden, dass die Gesellschaft toleranter wird. Denn Antiziganismus, Rassismus und Xenophobie werden nie völlig verschwinden. Da müssen wir uns rein Wein einschenken. Nichtsdestotrotz ist es nötig, sie zu verurteilen.
Jakub Bakule, der sich intensiv mit solchen Tendenzen in Politik und Bevölkerung beschäftigt, ist in dieser Hinsicht recht optimistisch. Zwar sei der politische Populismus in Tschechien gerade auf einem Höhepunkt, aber die Gesellschaft hierzulande sei grundsätzlich demokratisch eingestellt, so der Politikwissenschaftler.
Das war 6x Tschechien. In dieser dritten Staffel blicken wir auf die Themen Arbeitsmigration, Rechtsextremismus, Parteienlandschaft und Gesundheitsversorgung. Außerdem, was ist Tschechiens Rolle im Visegrad-Format und warum wird weiter auf den Atomausbau gesetzt? 6x Tschechien, Staffel 1 bis 3. Überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und von Radio Prag International. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, bewerten Sie uns gerne und empfehlen Sie uns auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform weiter. Und abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen.